ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns Lamia Messari-Becker. Schönen guten Morgen.
Dankeschön, guten Morgen.
Sie sind Professorin für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie. Und wir wollen darüber sprechen, wie sich Gebäude und Städte bei zunehmender Hitze anpassen können. Sie sind ja schon ganz lange mit diesem Thema Bauen befasst. Und dieses Thema Bauen und Klimaanpassung, ist es ein neues Thema?
Eigentlich ist es kein neues Thema. Wenn man intuitiv klug baut, dann weiß man, dass man immer sich anpassen muss. Die Natur ist also schon immer eine großartige Ressource gewesen, aber auch ein hohes Risiko. Und die Menschheit hat immer sich angepasst. Und wir wollen beispielsweise von der Sonne sehr viel Licht und Energieeintrag ins Haus. Aber wir wollen keine Überhitzung. Wir wollen Wasser als Lebenselixier. Aber wir wollen auch keinen Starkregen. Insofern in diesem Spannungsverhältnis hat der Mensch immer sich mit Bauen beschäftigt. Aber in einer gewissen Zeit hat man verlernt, eben diese natürlichen Ressourcen zu nutzen. Und jetzt kommt der Klimawandel zunehmend und trifft eben am Boden auf sehr ungünstige Verhältnisse, insbesondere im Städtebau.
Ja, die Extremwetterlagen nehmen einfach zu. Wir hatten jetzt auch wieder eine Extremwetterlage in Kuppenheim. Dann gibt es Überflutungen. Man hat so den Eindruck, wir sind in Sachen Bau nicht wirklich angepasst. Sie haben nämlich gerade dieses wichtige Wort Anpassung in den Mund genommen. Haben wir das verlernt?
Man hat durch zu viel Zersiedlung, zu viel Versiegelung tatsächlich verlernt, die natürlichen Ressourcen zu nutzen. Man hat gebaut, Flächen genutzt, aber eben nicht dafür gesorgt, dass auch Wasser gespeichert werden kann, dass genügend Grün auch bleibt, so dass eben die natürlichen Ressourcen für Lüftung, für Kühlung genutzt werden. Das hat man tatsächlich lange Zeit missachtet. Und wenn man jetzt die Debatte der letzten Jahre verfolgt, dann muss man sagen, dann ist der Fokus auf Klimaschutz sehr stark. Das heißt, wir müssen weiter Klimaschutzmaßnahmen betreiben. Das ist völlig klar. Aber nebenher wurde Klimaanpassung überhaupt nicht berücksichtigt. Ich würde sogar sagen, teilweise wird sie als Verzögerungstaktik diffamiert. Wobei Klimaanpassung und Klimaschutz, die schließen sich nicht gegenseitig aus. Sie ersetzen sich nicht. Sie ergänzen sich. Also es geht bei Klimaschutz und Klimaanpassung nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Wir müssen uns durch kluge Strukturen, durch klugen Städtebau, durch angepasste Gebäude, durch eben natürliche Ressourcen uns an das Klima anpassen.
Sind wir womöglich durch Katastrophen wachgerüttelt worden, wie die im Ahrtal?
Unter anderem, aber auch durch die Hitzewellen und der Klimawandelanteil, der bleiben wird, den müssen wir bekämpfen. Und da gibt es Lösungen bei aller Sprachlosigkeit teilweise und Ohnmacht, wenn man die Katastrophen sieht. Aber es gibt Lösungen und die beste Waffe eben gegen Wetterextreme ist Infrastruktur, ist Technologie, ist Aufklärung, ist kluges Bauen.
Und wie lässt sich denn mit dem Klima bauen und nicht gegen das Klima?
Da gibt es ganz unterschiedliche Ebenen. Wenn man räumlich schaut, da geht es erstmal darum zu definieren, wo gibt es Gefahren. Und was kann man dagegen tun? Also Überschwemmungsgebiete ausweiten, Hitzegebiete ausweiten. Also dass man sie erstmal definiert, wo sind die und was müssen wir tun, damit die Gefahren, damit die Schäden abnehmen bzw. reduziert werden, wenn sie ankommen. Denn zoomen wir rein, jetzt vom Raum ausgehend, zoomen wir in die Stadt hinein. Da geht es darum, wie lege ich überhaupt die Städte an? Ich baue klugerweise entlang der Lüftungs- und Kühlungsschneisen. Wenn also ich eine Windrichtung habe, dann baue ich die Straßen so entsprechend, dass diese Lüftungsschneise, Lüfte oder Kühlungsschneise nicht zugebaut wird.
Extremwetterlagen nehmen zu, Hitzeperioden als auch Starkregen. Wenn wir da jetzt über Anpassung am Bau sprechen, jetzt hatten Sie gerade schon die Lüftungsschneisen erwähnt. Wie macht man die denn überhaupt aus? Es gibt ja durchaus auch Kessellagen, die schwierig sind. Wie ist sowas konkret zu greifen?
Ja, erstmal haben wir räumlich betrachtet unterschiedliche Lagen. Es gibt Kessellagen, es gibt, wir wissen, wie die Winde sind in bestimmten Regionen, wir wissen, wie die Gefährdungspotenziale für Hochwasser, für Hitze, also man kann dafür Karten auch entwickeln. So wie wir beispielsweise, wenn wir eine Photovoltaikanlage installieren, dann wollen wir
wissen wir auch, wo die Sonne herkommt.
Genau, ganz wissen, wie viele Stunden scheint überhaupt die Sonne und so weiter. Insofern, also die Kartierung, die Daten, die sind da. Wir müssen sie nur anwenden und entsprechend bauen. Es gibt aber auch eben unterschiedliche Ebenen der Klimaanpassung. Wir reden ja über Infrastruktur, also dass sie leistungsfähig ist, dass die kritische Infrastruktur geschützt ist. Wir reden dann auch über Städtebau und wie wir Gebäude planen und anpassen, wie wir umbauen. Und wir reden dann auch über Ad-hoc-Maßnahmen. Und all diese Ebenen hängen natürlich davon ab, wo bin ich gerade, in welcher Region und welche Gefahren gibt es.
Jetzt nur mal von der Wahrnehmung her, von Bürgerinnen und Bürgern her. Also da wird ja immer von Nachverdichtung gesprochen und dann wird in die Höhe gebaut. Und dann heißt es, wir brauchen dringend Wohnraum. Also wird da denn wirklich dann auf so eine Lüftungsschneise geachtet? Also als Laie hat man den Eindruck, nee, es geht immer darum, höher, schneller, weiter.
Sollte zumindest darauf geachtet werden. Es ist Fakt, dass wir Wohnungsbau brauchen und es ist auch Fakt, dass wir besser das im Bestand weiterentwickeln, als irgendwo neu zu bauen auf der grünen Wiese. Aber man kann natürlich auch bei Aufstockung, bei Nachverdichtung dafür sorgen, dass auch mehr Grün entsteht. Es ist kein Widerspruch. Man kann natürlich auch über Gründächer, über grüne Fassaden, man kann sogar bestehende Grünflächen requalifizieren, sprich nicht nur Gras und Busch, sondern auch wirklich nutzbare Flächen, Bäume vor allen Dingen insbesondere, ganz wichtig. Quartiere ohne Bäume sind keine Bäume und ohne Grün ist der Mensch nicht glücklich. Also müssen wir beim Bauen, beim Wohnungsbau gleichzeitig immer an Grün denken. Und wenn ich zu wenig habe, muss ich eben einen Ausgleich schaffen. Aber einfach nur versiegeln, ohne Ersatz, ohne Ausgleich, das geht nicht. Das führt dazu, dass diese Hitzeinsel-Effekte weiter zunehmen.
Da gibt es ja manche Städte, die da wahrscheinlich Vorbild sind. Also in Paris hat man dafür gesorgt, dass es dann viele Grünflächen gibt, viele Bäume gepflanzt. Gibt es da andere Beispiele, wo wir uns was abgucken können?
Es gibt natürlich das Beispiel Hamburg. Hamburg hat ja beides. Die sind natürlich auch von der Hitze betroffen, sind aber auch von Hochwasser betroffen. Und entsprechend haben sie eine Infrastruktur in der Stadt eingebaut, die merkt man gar nicht, wenn man beispielsweise im Bereich Wasser. Man spaziert an der Promenade, es ist schön, aber eigentlich ist es ein riesen Betonwall, der auch gegen Hochwasser wirkt. Also die Frage ist, wie integrieren wir solche Maßnahmen automatisch? Das zweite Beispiel ist Holland. Holland hat ein Riesenproblem, was Klimawandel angeht, also 25% unterhalb Meeresspiegel. Und die haben einfach einen ganz weit etablierten und entwickelten Deichbau. Andere Städte, nehmen wir mal Mainz, hat auch einen Hochwasserschutz, was automatisiert ist, was weiterentwickelt wird. Es gibt gute Beispiele. Es gibt Projekte in Berlin, wo man versucht, über sogenannte Schwammstädte auch Quartiere hitze- und wassersensibler zu gestalten.
Und wir haben jetzt über Schwammstädte kurz gesprochen. Erstmal dieser Begriff, was verbirgt sich dahinter?
Schwammstädte, muss man sich vorstellen, ein Schwamm, was macht ein Schwamm, wenn ich den ins Wasser lege? Der saugt sich voll Wasser und wenn ich ihn nicht wieder unter Druck setze, bleibt dieses Wasser erstmal drin und verdünstet ganz, ganz langsam. Und jetzt projiziert auf eine Stadt, die bebaut ist, sorgen wir dafür, dass das Regenwasser dort aufgenommen wird, wo es anfällt. Also nicht sofort in die Kanalisation, sondern auf Gründächer, auf Grünflächen. Selbst die Steine auf der Straße sind sickerfähige Pflastersteine. Und was passiert? Dieses Wasser wird gespeichert, wird langsam weitergegeben und das kühlt auch die Luft. Und nur der Überschuss geht in die Kanalisation. Und das ist das Prinzip dieser Also das ist der Begriff Schwamm, das verbirgt sich dahinter.
Weil was wir ja ansonsten für ein Bild im Kopf haben bei der Kanalisation, die Sie gerade ansprechen, die sind dann gleich überflutet und dann Richtig. Läuft das ganze Wasser drüber und dann kommt halt die Überflutung.
Richtig, deshalb trifft ja eben Klimawandel oder Wetterextreme allgemein, die treffen auf einen Boden, der ganz ungünstige Verhältnisse aufweist und dann wird das Wetter oder die Wetterextreme, die werden dadurch verstärkt. Das heißt, aus jeder Temperatur Spitze wird sofort eine Hitze, aus jedem Starkregen wird sofort eine Überflutung und das ist das Problem. Wir müssen also am Boden dafür sorgen, dass das Wasser erstmal aufgenommen wird, gespeichert wird, später abgegeben wird, gekühlt und die Luft gekühlt wird. Das ist das Prinzip.
Jetzt haben Sie die Steine, die Pflastersteine beispielsweise gerade angesprochen. Ich bin gestern durch Zufall in eine Pop-up-Ausstellung geraten auf der Königstraße in Stuttgart. Da geht es um Kreislaufwirtschaft und da stellte sich die Uni Hohenheim war dabei, die Hochschule Esslingen. Die stellten dann neue Baustoffe unter anderem vor. Sehr abgefahren fand ich dann einen Biobeton und da war dann ein menschlicher Baustoff dabei. Ich konnte das gar nicht, musste zweimal drauf gucken. Stimmt das denn? Urin stand da mit bei. Also gibt es wirklich so verrückte Stoffe
inzwischen? Es gibt ganz viele alternative Baumaterialien, ganz klar. Der Treiber dieser Innovation ist natürlich, dass wir auf der einen Seite CO2 mindern wollen, dass wir also auch in der Produktion klimafreundlicher werden wollen. Der andere Treiber ist, dass einfach die Ressourcen knapp werden, dass die Rohstoffe knapp werden. Und deshalb haben wir eben solche Entwicklungen und das sind Bausteine. Ich würde sagen, die brauchen wir, aber das wird nicht das Problem alleine lösen, sondern das sind Bausteine, die brauchen wir im Bau, damit wir sie einsetzen, im Außenraum, aber auch an Gebäuden.
Ja, die Studierenden präsentierten da ganz viele Baustoffe, Schafwolle zum Beispiel zum Dämmen oder dann gibt es von Dinkel und Hafer irgendwie Abfallstoffe, das kann man auch zum Dämmen nehmen. Also die verrücktesten Stoffe, die dann im Grunde, aber auch Stroh gab es dann wieder, etwas, was wir früher schon mal hatten.
Richtig, die Bauwirtschaft verantwortet 50% des Ressourcenverbrauchs und deshalb hat sie natürlich auch die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Bauen ressourcenbewusst wird und dass wir Kreislauf betreiben. Das heißt auch Dinge minimieren, Dinge wiederverwenden und Dinge in den Kreislauf geben. Das ist ganz wichtig und es geht ja auch bei Wetterextremen darum, dass wir bestimmte Baustoffe nutzen, die Hitze speichern beispielsweise, die das nicht sofort weitergeben. Also wenn Sie in einem Steinhaus wohnen, bleibt sehr lange kühl, weil das den besseren Hitzeschutz bietet. Baue ich mit Holz, was ein wunderbares Baumaterial ist, habe ich natürlich weniger Hitzeschutz, weniger Speicherfähigkeit. Insbesondere der Holzbau in Deutschland, wo nur 25% Holz drin ist und der Rest sind andere Materialien. Insofern, es geht darum, das passende Material für die jeweilige Aufgabe zu finden. Und dann ist es eine Kombination. Wir sprechen über, was mache ich auf der Stadtebene, aber was mache ich selber auch am Gebäude, lässt sich einiges machen.
Wir haben jetzt so viel über Städte gesprochen. Wie ist es denn eigentlich mit dem Land?
Das Land oder der ländliche Raum braucht eine ganz andere Betrachtungsweise. Also erstmal für mich ist es ganz wichtig, dass Städte und ländlicher Raum als Partner zu sehen sind. Es gibt keine erfolgreichen Städte ohne erfolgreiches Land. Und im Bereich Land sehen wir, dass durch die niedrigere Bebauungsdichte, durch mehr Grün, dass eigentlich ist das Land praktisch ein CO2-Binder für uns, während in der Stadt sehr, sehr viel CO2-Emissionen produziert werden. Und im Land ist es ganz wichtig, dass wir bei Wetterextreme stärker auf die kritische Infrastruktur achten, dass die Wege dort sind länger, also wie schnell erreiche ich die Menschen. Da ist es, glaube ich, anders zu handhaben als in Städten. Auf dem Land ist man übrigens auch viel ökologischer unterwegs, um das jetzt vielleicht noch einflechten zu können. Die Leute ernähren sich gesünder, die haben ein anderes, ein ökologischeres Konsumverhalten. Das geht immer unter.
Inwiefern?
Im ländlichen, also Menschen im ländlichen Raum, so wie ich sie kennengelernt habe, nutzen ihre gekauften Produkte sehr, sehr lange und reparieren auch mal. Und,
Wege länger sind?
Ich glaube, das ist auch wirklich eine andere Haltung. Menschen sind im ländlichen Raum einfach viel, ich darf das vielleicht so sagen, einfach bodenständiger. Und damit gehen auch andere Tugenden einher. Und das ist, glaube ich, etwas, was in der Diskussion sehr untergeht. Und speziell jetzt aber im Bereich Klimaanpassung und Wetterextreme müssen wir im Land eine andere Infrastruktur für Katastrophenschutz aufbauen.
Höre ich daraus, hätte man die Städte so bebaut wie das Land, hätten wir die Probleme gar nicht?
Naja, ich würde sagen, hätte man die Städte nicht planlos so verdichtet, hätten wir wahrscheinlich andere Bodenverhältnisse gehabt, die nicht Wetterextreme verstärken. Weil das ist ja das Problem, was wir haben. Die Hitzeinseleffekte gibt es aus bestimmten Gründen nur in den Städten und eben nicht auf dem Land.
Weil es zu dicht ist eben.
Weil es zu dicht ist und zu viel versiegelt ist.
Jetzt nochmal zurück zur Infrastruktur auf dem Land. Wenn es dann zu Katastrophenfällen kommt, worauf muss man da insbesondere achten?
Insbesondere auf die Verkehrsknotenpunkte. Also bestimmte Straßen, bestimmte Brücken dürfen im Katastrophenfall nicht zusammenbrechen. Das trifft zwar für alle Regionen, aber das ist insbesondere im ländlichen Raum ganz wichtig. Das heißt Brücken, Straßen, die dafür da sind, Hilfsgüter und Menschen zu transportieren, dürfen nicht zusammenbrechen. Das heißt, sie brauchen auch eine andere Sicherheitsklasse und wir müssen jetzt schauen, wo müssen wir Dinge verstärken, wo müssen wir aufpassen, dass eine Brücke keinen Angriffspunkt anbietet, also keine Stütze, um es konkret zu machen, keine Stütze mitten in in einem Fluss, der reißend werden kann, das heißt kein statischer Angriffspunkt anbieten, aber auch im Bereich Krankenhaus, im Bereich Gesundheitsversorgung, dass die Krankenhäuser ihre eigene Energieversorgung haben, dass sie nicht zusammenbrechen im Katastrophenfall, dass aber auch Menschen in Arztpraxen, in Schulen, in Pflegeheimen auch Klimaanlagen brauchen, dass wir nicht sofort bei jeder Hitze ein Problem haben, eben den Betrieb dieser Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Im Straßenbau brauchen wir Materialien, die nicht bei jeder Hitzewelle schon sofort aufreißen und dadurch auch Probleme schaffen.
Was kann das für eine Alternative sein? Wir haben das vor Jahren gehabt, da hieß es dann jetzt die Teeroberfläche, da gibt es dann so Hitzelöcher und da, was kann da eine Alternative sein?
Eine Alternative ist auf jeden Fall, dass die Decken, so wie die gebaut wurden, dass wir andere Fugenabschnitte beispielsweise vorsehen, dass die Materialien sich ausdehnen können ohne sofort einen Riss. Wenn ich keine Asphaltdecke habe, sondern auch nur Betondecken, auch da gibt es Möglichkeiten, die Dehnung, die aufgrund Hitze, aufgrund Temperatureinwirkungen passieren kann, einzuschränken. Es gibt ein Beispiel aus der Schweiz, nur in umgekehrter Form. In der Schweiz versucht man, Energie zu nutzen aus Geothermie, um die oberste Decke bei Minustemperaturen wieder eisfrei zu bekommen. Und eigentlich könnte man perspektivisch auch darüber nachdenken, wie kann ich Kühlungsenergie auch dafür nutzen, im Außenraum auch erträglichere Temperaturen zu schaffen, aber eben auch diese Überhitzungen in ihrer Wirkung zumindest zu mindern.
Und es kommen ganz viele Anmerkungen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Außerhalb von Basel aus Bettwil schreibt uns zum Beispiel Roger Seiler und sagt, in Bereichen, in denen es früher schon sehr heiß war, unter anderem in Italien, hat man mit dicken Steinmauern gebaut und man hat enge Gassen gebaut, die lange brauchten, um sich aufzuwärmen und damit sich die Gebäude gemeinsam Schatten und Kühle gespendet haben. Umgekehrt wurde an Orten, an denen es früher richtig kalt war, Riegelbauten mit natürlichen Isolationsstoffen, welche eine gute Wärmedämmung hatten, gebaut und auch hier enge Gassen, um sich gemeinsam vom Wind zu schützen. Was sagen Sie dazu?
Absolut richtig. Diese Architektur kann man heute noch in Andalusien anschauen. Enge Gassen führen dazu, dass Gebäude sich gegenseitig verschatten. Es schützt auch vor Wind. Dann findet man meistens Innenhofbebauungen. Wenn man reinkommt in ein Haus, dann sind die Gebäude oder in ein Komplex, dann sind die Gebäude um einen Innenhof gebaut. Das führt dazu, dass auch wieder ein Schattenplatz dort ist. Man kann Wasser und Grün dort integrieren und man gewinnt auch einen sozialen Raum.
So haben es die Klöster ja früher eigentlich
gemacht,
oder?
Absolut, genau. Ja. Und das kombiniert auch noch mit den richtigen Materialien, die Hitze speichern und so weiter. Das schafft insgesamt ein behaglicheres Klima. Und dann geht es auch darum, wenn wir die Grundrisse eines Gebäudes planen, dann kann man durchaus auch Zonen vorsehen, wo man sich im Sommer aufhalten kann und Zonen, wo man eher im Winter sich aufhalten kann. Aber das ist auch natürlich eine Frage von Platz. Ja? Ja. Wie plane ich einen Grund? Wie viel Platz habe ich? Und dann geht es natürlich auch um Farben. Helle Farben reflektieren. Dunkle Farben heizen sich auf. Wir haben früher übrigens Dachüberstände vorgesehen oder Fensterleibungen, die zurückgesetzt waren. Das hat auch Schatten gespendet, das schützt vor Hitze und hält auch das Regenwasser ein bisschen zumindest weg vom Haus. Warum machen wir das heute nicht? Das ist das, was man verlernt hat und das muss wieder kommen.
Also wie Räume genutzt werden, von Kerstin Kosche kommt da gerade eine Mail ins Studio und ich glaube, das trifft darauf zu, weil sie sagt, wir haben ein altes Haus mit einer Hälfte aus dicken Steinmauern und der anderen Hälfte Holzständerbauweise mit dem Effekt, dass sich im Sommer die Steinseite selten über 23 Grad erwärmt und im Winter die Holzseite mit großem Fenster sich schnell durch die Sonne aufheizt. Wird über sowas auch für Städte nachgedacht? Beides spart unheimlich Kühl- und Heizenergie.
Absolut. Das ist ein wunderbares Beispiel. Es zeigt eben, dass man mit dem richtigen Grundriss und mit den richtigen Materialien entsprechende Zonen schaffen kann. Der Punkt ist nur, man braucht erstmal den Platz. Das muss man also auch gut managen. Und man kann das natürlich auch im Stadtumbau mit berücksichtigen. Wir müssen ja sowieso darüber nachdenken, dass durch die Hitze wir möglicherweise Aufenthalte im Außenraum nach innen wiederholen müssen, also die Leute im Gebäude eine Zone haben. Das ist eine Option und es zeigt auch, dass die Materialien, die auch die Zuhörerin erwähnt hat, ganz unterschiedliche Qualitäten haben. Also wir brauchen insgesamt Beton und Bäume, also hier Speicherfähigkeit, Steine und Holz. Wir brauchen Wasser und wir brauchen Versiegelung und Entsiegelung und so weiter.
Anpassung bedeutet dann womöglich auch, dass unser Tagesablauf sich verschiebt, dass wir dann irgendwann auch eine Siesta machen, oder?
Naja, also zumindest gibt es einen Grund, warum in vielen Südländern eben diese Siesta gibt. Das sind Zeiten, wo einfach kein Mensch mehr sich draußen aufhalten kann, trotz aller Maßnahmen. Und darüber kann man natürlich auch nachdenken. Das wird nicht für alle Berufe zutreffen können, aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt des Arbeitsschutzes und das sollte man auch mit berücksichtigen, klar.
Hier kommt gerade eine Anmerkung von Zimmermann per Mail ins Studio und sagt, ja, die engen Gassen sind ja ganz nett, aber lass da mal einen Brand entstehen, kommst mit keinem Rettungsfahrzeug oder mit einer Leiter hin zum Löschen, wollte ich bloß anmerken. Hat sie oder er dann doch auch recht, oder?
Er hat recht, aber trotzdem müssen wir uns anpassen. Also was ist eng? Man kann natürlich auch den Abstand zwischen den Gebäuden vergrößern. Dafür müssen die Gebäude höher werden, damit die sich trotzdem noch gegenseitig verschatten. Also es geht schon angepasst. Aber trotzdem würde ich sagen, die gegenseitige Verschattung der Gebäude unter sich ist ja nur ein Baustein. Der eigentliche, stärkere Baustein ist natürlich die Natur und das ist grün und das sind die Bäume, insbesondere großkronige Bäume, die auch hitze- und dürreresilienter sind. Also ich würde sagen, er hat recht, aber Bauen ist immer auch ein Interessenkonflikt.
Ein Abwägen.
Man muss schauen, ich komme natürlich auch durch eine bestimmte Straßenbreite durch. Also da darf man sich jetzt nicht die enge Gasse sich vorstellen von 1 Meter oder 2 Meter. Es muss breiter sein. Dafür sind dann die Gebäude höher, damit diese Verschattung noch stattfindet.
Und wenn Sie die Bäume ansprechen, da muss man wahrscheinlich auch über spezielle Bäume sprechen, oder? Es dauert ja auch 30, 40 Jahre, bis so ein Baum dann wirklich mal richtig Schatten spenden kann.
Genau. Deshalb ist Fällen eines Baumes immer eine sehr weitreichende Handlung. Grundsätzlich müssen wir darüber nachdenken, welche Bäume jetzt passen. Und da ist beispielsweise Korkeiche oder Feldahorn, das sind Bäume, die sehr stark sich an Trockenheit und Hitze angepasst haben. Aber Sie haben recht, das ist natürlich auch eine Maßnahme, die ewig braucht. Ein Baum braucht 30, 40 Jahren und fällen geht in eine Sekunde. Das sind die Sünden der Vergangenheit, wenn Sie so wollen.
Gibt es Alternativen? Mit Moosen wird manchmal gearbeitet. Was macht man damit?
Punktuell kann man natürlich auch mit Moosen arbeiten, die befeuchtet werden. Die wirken Wunder, die kühlen die umgebende Luft und die binden natürlich auch CO2 und die reinigen die Luft. Also man kann sich darüber, man kann sich vorstellen, so etwas punktuell einzusetzen, zum Beispiel an einer Haltestelle, dass man da auch mal warten kann, wenn man Wege im Außenraum auch als eine Art Infrastruktur für Mobilität begreift, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass wir überdachte Gänge haben, dass man Trinkbrunnen im Außenraum hat, dass man Sprühnebelanlagen hat und eben auch solche Maßnahmen wie befeuchtete Moose. Absolut, das ist ein Baustein.
Jetzt war gestern in dieser Ausstellung, die ich besucht hatte, da waren dann auch Pilze beispielsweise noch genannt. Also man denkt da wirklich in den verrücktesten Bereichen. Trotzdem ist die Frage, sind das immer nur Teilbereiche? Müssen wir erstmal unser ganzes Denken verändern oder was sagen Sie als Expertin?
Es sind auf jeden Fall nur Teilbereiche, weil es nicht ausreichen wird. Was wir ändern müssen, ist tatsächlich unseren Ressourcenverbrauch. Der ist einfach zu hoch, egal wo Sie hingucken, ob das Energie, ob das Baustoff, ob das Fläche. Und da müssen wir unser Konsumverhalten verändern, nicht durch vorgegebener Verzicht. Mir geht es darum, dass wir ressourcenbewusst werden. Und man kann beispielsweise, die Beispiele ja auch von den Zuhörern haben ja gezeigt, allein durch Gestaltung im Grundriss kann ich sparen. Allein durch die Gestaltung im Städtebau kann ich ressourcenbewusster agieren.
Also was kann ich als Einzelner machen? Ich habe zum Beispiel bei uns in der Anlage gibt es einen Aufzug. Ich drücke immer, dass er unten in den Keller fährt an heißen Tagen, denn dann, wenn er hochkommt, ist er schön kühl. Ist sowas etwas, was man tun kann?
Ja, auf jeden Fall wohnt jeder und jeder kann seine Wohnung auch erstmal entsprechend betreiben. Was wir selber machen können als Nutzer ist ein Temperaturmanagement. Das heißt, wann lasse ich die Rollläden runter? Auf der Südseite. So schnell wie möglich. Wie agiere ich, wenn ich lüften will? Nachts kühlen, querlüften. Querlüften, ganz wichtig. Wenn draußen aber auch noch heiß ist, also die tropischen Nächte, da hilft das nicht, dann gehe ich hin und hänge vielleicht nasse Tücher in den Raum, das kühlt. Das ist die sogenannte adiabatische Kühlung. Einfach Wasser im Raum kühlt die Luft. Was können wir noch machen? Es gibt Ad-hoc-Maßnahmen, die in der Hand der Kommunen sind. Trinkbrunnen im Außenraum stellen, Wassersprühanlagen. Wir haben gerade darüber gesprochen, Verschattungsplätze, wenn wir nicht so schnell die Bäume haben können, dann gehen aber überdimensionale große Sonnenschirme. Wie leben dann Länder im arabischen Raum, im Golf, da haben die 40 Grad, ist, glaube ich, die brauchen keine Wettervorhersage, weil jeden Tag 40 Grad ist. Also auch da lassen sich Maßnahmen realisieren, großformatige, überdimensionale Sonnenschirme, helle, die schaffen natürlich auch Schatten. Und man selber natürlich im Gebäude, wenn man Innenausbau betreibt, lieber Fliesen als leichte Materialien, lieber Materialien, die die Hitze speichern. Also wenn sie schon reinkommt, also ich muss sie erstmal versuchen draußen zu halten durch kluge Fensterplatzierung, durch Überstände, durch das richtige, die richtige Ausrichtung des Gebäudes. Aber wenn sie drin ist, dann brauche ich natürlich auch eine Speicherfähigkeit innerhalb des Gebäudes. Und da geht es zugespitzt, jetzt mal formuliert, da sind Fliesen, ein Boden mit Fliesen besser als ein Boden mit Parkett oder Laminat.
Wie können wir uns an das Klima anpassen? Über diese Frage sprechen wir heute Vormittag mit Professorin Lamia Misari-Becker. Und die Frage, wie spielt denn Klimaanpassung in der sozialen Stadtentwicklung eine Rolle? Das ist auch etwas, was Sie erforschen. Vielleicht können Sie uns da mal auf den Stand bringen, welche Themen da anstehen.
Ja, absolut. Es gibt einfach die Situation, dass wir in bestimmten Quartieren nur noch bestimmte soziale Schichten haben. Und das ist langfristig nicht gut. Das heißt, wir müssen einerseits die Quartiere durchmischen. Also ganz unterschiedliche Menschen sollen nebeneinander wohnen können, die Krankenschwester wie die Ingenieurin, wie der Diplomat, das gehört alles zusammen. Da gibt es ein gutes Beispiel in Wien. Das ist das eine. Das andere ist, dass man die grüne Infrastruktur nicht wirklich gut verteilt hat. Es gibt Quartiere, die haben kaum Grün, kaum Bäume, und Quartiere ohne Bäume sind ein Unding. Das darf es nicht geben eigentlich. Es geht nicht um Gleichmacherei. Es gibt natürlich Städte, die haben riesige Parks, die sind auch so platziert, dass sie auch kühlen und lüften. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo wir einfach zu viel Versiegelung und kaum Grün in Quartieren. Und das muss korrigiert werden. Es gibt natürlich auch wenig Durchmischung zwischen Jung und Alt. Das ist eine soziale Frage, gerade auch mit Blick auf die Demografie.
Da stellen sich ja nur gleich so viele Nachfragen. Also wenn Sie sagen, in Wien wurde das erreicht, wie wurde das denn erreicht? Das kann man ja durch Zwangsmaßnahmen nicht erreichen.
Nicht erreichen, aber Wien ist der größte Immobilienkonzern der Welt. Das ist eine Stadt, die sehr viel Wohnungen in der eigenen Hand hält und entsprechend bewirtschaftet. Das ist kein Modell jetzt für überall, aber das führt natürlich dazu, dass sehr viel Gestaltungsmöglichkeit seitens der Stadt auch möglich ist. Und das hat aber keine negativen Wirkungen auf den freien Markt. Es sind jede Menge Unternehmen und Handwerker und Konzerne, die davon profitieren und so auch verlässliche Aufträge seitens der Stadt bekommen. Insofern könnte man darüber nachdenken, eben auch den Wohnungsbau in der Durchmischung auch etwas sozialer zu gestalten. Und ein Punkt ist mir vielleicht noch wichtig beim Thema Quartiersgestaltung und überhaupt Außenraum, die Barrierefreiheit. Wir müssen immer auch an vulnerable Gruppen denken, Menschen mit Einschränkungen. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Es kostet natürlich viel Geld, das ist mir klar. Aber wir müssen Stück für Stück auch den Außenraum wirklich für alle Menschen zugänglich machen. Nicht nur für die, die gut laufen und sehen können.
Wir hatten das Thema ja gestern mit der Landesbehindertenbeauftragten Nora Welsch, und ganz, ganz viele SW1-Hörerinnen und Hörer haben sich eingeschaltet, ihre eigenen Erfahrungen geschildert und von der Barrierefreiheit, die ja eigentlich auch gesetzlich verankert ist, da sind wir meilenweit von entfernt. Also wie kann man das erreichen?
Die Barrierefreiheit als Schutzziel oder als ein wichtiges Ziel darf nicht in Frage stehen. Aber der Weg, wie ich sie erreiche, der ist, glaube ich, bei uns in Deutschland sehr, sehr kompliziert. Wenn ich die Barrierefreiheit von Anfang an mitdenke und nicht das Budget sprenge für eine Gebäude- oder Quartiersplanung, und dann ist am Ende wenig Geld für den Außenraum, und dann können Sie ahnen, wo gespart wird. Und das ist ein Unding, das ist kein guter Zustand. Wir müssen also Außenraumqualitäten, Landschaftsqualitäten, Barrierefreiheit, soziale Kriterien mitdenken, mit von vornherein mitdenken und auch als fixer Posten. So, und dann kann man, glaube ich, da auch einiges machen.
Mobilität ist dabei ja ein großer Faktor. Wie sähe das dann also, wenn wir es mitdenken, von Anfang an aus?
Beispielsweise, dass ich jetzt mit Bezug auf Klimaanpassung, dass wir die Haltestellen für alle Menschen erreichbar gestalten. Das heißt, nicht Stufen, sondern ich muss sie ein bisschen überhöhen, damit nicht jeder im Wasser steht, nur weil Starkregen ist. Aber ich kann natürlich statt einer Stufe eine langsame Rampe bauen, sodass der Weg, auch für jemand im Rollstuhl etc.
Oder Kinderwagen, Rollator,
Kinderwagen, alles, was es Menschen, viele die Menschen langsam laufen, einfach nur mit einer Einschränkung. Man hat vielleicht irgendwann einen Beinbruch und dann hat man die Erfahrung, die andere tagtäglich haben, und das sensibilisiert ganz stark dafür. Also ich glaube, dass die Ziele richtig sind, aber dass die Wege, wie wir sie versuchen zu erreichen, teilweise zu komplex sind. Wir streiten über Türdurchgänge, Abmessungen, über Flurbreiten. Aber im Grunde genommen muss sich diese Barrierefreiheit auch im Außenraum denken. Und da geht sie.
Jetzt gibt es so viele Themen, die davon betroffen sind. Wenn wir längere Hitzeperioden haben, bedeutet das ja auch automatisch, dass der Grundwasserpegel sinkt.
Richtig.
Was bedeutet das dann aber auch für die Städte und auch für Krisen und Infrastruktur?
Für Städte, die insbesondere ihr Trinkwasser aus dem Grundwasser oder dem Grundwasser entnehmen, ist es ein Problem. Das korreliert nämlich die Hitze. Dann verbrauchen wir sehr viel Wasser im Haushalt. Also Haushalte verbrauchen sehr viel Wasser. In einer der letzten heißesten Mittwoche jetzt, die wir hatten, war die Wasserentnahme doppelt so hoch. Und wenn gleichzeitig also Grundwasserspiegel sinkt, weil kein Regen nachkommt, dann haben solche Städte wie Berlin, aber auch andere Städte, große Probleme. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Wasser auch zwischengespeichert wird, dass man dann im Katastrophenfall agieren kann. Und wir müssen sensibilisieren, damit man nicht in die Situation gerät, zu drosseln und solche Maßnahmen vorzusehen wie einige andere Länder. Es ist wichtig, auch in der Hitze Wasser sparsam einzusetzen, damit die Kommunen in der Lage bleiben, nicht nur sind, sondern bleiben, eben Trinkbrunnen, Sprühnebelanlagen und so weiter auch zur Verfügung zu stellen. Also da ist auch jeder gefragt tatsächlich.
Und hier kommt aus Ladenburg gerade eine Frage von Dietmar. Vielleicht können Sie Dietmar helfen, der nämlich gerade dabei ist und sagt, ja, speichernde Materialien haben Sie eben empfohlen. Wir werden ein Projekt ab Oberkante Tiefgarage in Holzbauweise realisieren. Sind wir da auf dem falschen Weg, möchte er wissen. Was sagen Sie als Expertin?
Ich würde sagen, nein, ist er nicht. Aber wir Ingenieure suchen für die passende Aufgabe, das passende Material. Für ein Haus geht Holzbau. Meine Empfehlung wäre, dass er darauf achtet, dass in diesem Holzbau auch wirklich viel Holz ist. Wenn die Ständerbauweise, die man sich genau anschaut, sind die Stützen aus Holz, dann im Abstand 62,5 cm kommt die nächste Stütze und dazwischen ist Dämmung, da ist Rigipsplatte und so weiter. Meine Empfehlung wäre für ihn, dass er zusieht, dass richtig viel Holz reinkommt und nicht nur 25%, damit er auch wirklich die wunderbaren Eigenschaften auch von Holz nutzen kann. Ja. Nur im Vergleich ist natürlich die Speicherfähigkeit bei einem Stein höher. Aber wie gesagt, es gibt ja noch andere Faktoren, die wir besprochen haben, wie viel Fenster, wo platziere ich sie, welche Materialien im Innenausbau will er einbauen oder will die Familie einbauen. Also wenn ich schon mit Holz baue, sollte er vielleicht im Innenausbau auch zusehen, dass mehr Stein ist, mehr speicherfähige Masse vorhanden ist, damit im Winter warm und im Sommer kühl wird.
Also es gibt da viele Punkte zu beachten.
Ganz bestimmt,
das ist in jedem Fall wichtig.
Ja.
Und Sie sind ja auch lange Zeit in der Beratung für das Umweltministerium gewesen. Was für Maßnahmen würden Sie denen denn gerne reinschreiben, dass man sagen kann, das ist jetzt wichtig, das sind Forderungen an die Politik?
Ja, unbedingt, dass Klimaanpassung in die politische Agenda gehört. Also neben Klimaschutz müssen wir Klimaanpassung betreiben. Das ist nochmal, das ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Es geht auch darum, dass man Menschen, Tiere und Umwelt hier und heute mit den Maßnahmen, die wir besprochen haben, auch schützen kann. Neben dem Klimaschutz und den Maßnahmen. Die zweite Forderung ist, dass Kommunen dabei unterstützt werden müssen. Klimawandel und Wetterereignisse kennen keine Gemarkungsgrenze. Und es gibt kleine Kommunen, die kriegen riesige Probleme mit Wetterextremen, mit Klimawandel. Und es gibt große Kommunen, die haben vielleicht mehr Geld, aber weniger Probleme. Also da müssen wir schauen, wie wir einen Finanzausgleich hinkriegen können zwischen Bund, Länder und Kommunen, der eben nicht an Gemarkungsgrenze aufhört zu denken. Die dritte Forderung wäre, dass das Sondervermögen für Infrastruktur eben nicht Klimaanpassung blind ist. Wir müssen nicht nur reparieren, das kann nicht nur um Reparatur gehen. Es muss um klimaangepasster, um resilienter, um moderner, um innovativer, um leistungsfähiger gehen. Also da wünsche ich mir, dass die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung, auch diese Themen mitdenkt.
Und es betrifft ja auch die Wirtschaft gleichermaßen.
Absolut, absolut. Schauen Sie, die Wasserknappheit hat die Binnenschifffahrt getroffen. Das heißt, wenn Wasserspiegel sinkt, dann können die nicht die Leistung bringen, dann können sie nicht so viel transportieren. Stichwort Lieferkettenprobleme. Also die Wirkung oder die Auswirkungen von Klimawandel, wenn wir uns nicht anpassen, sind verheerend für alle. Und ich würde mir wünschen, dass eben auch in der Politik eine Langfristigkeit herrscht und nicht nur kurzfristig an die nächsten Wahlen, an die nächste Periode, sondern schauen, was hilft uns langfristig. Denn alles, was wir heute investieren, wirkt sich positiv in die Zukunft, wenn wir es entsprechend einsetzen.
Ja, und es zeigt, dass die SWR1-Hörerinnen und Hörer da mitdenken und interessiert sind an dem Thema. Total. Und danke erstmal für Ihre Einblicke aus dem Karlsruher Institut für Technologie. Heute Vormittag Professorin Lamia Misari-Becker.
Vielen Dank, es war mir eine Freude.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.